Heute bei Was ist los zu Gast? Ich freue mich sehr. Marek Marschall aus Baden-Baden, ein wirklich großartiger Sänger. Es wird wirklich sehr interessant. Ich habe einige Themen, er hat einige Projekte. Seid gespannt. Marek,
Freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
schön, dass du da bist. Genau, also viele kennen dich vielleicht hier in der Umgebung, natürlich klar auch aufgrund deines Vaters, aber du bist selber natürlich auch seit Jahren auf der Bühne. Aber wenn man dich jetzt fragen würde, was für Musik machst du genau? Du bist auch im Jazzbereich, im Pop, aber auch im Klassik unterwegs. Aber ja, was für Musik ist es denn, was du eigentlich machst? Oder ist es einfach so
Ja,
übergreifend?
die Frage hört sich jetzt irgendwie so einfach an, aber in der
Ist
Tat
gar
ist
nicht
es,
so einfach,
nee, ist
gell?
nicht so einfach. Wir leben ja in einer Zeit, wo man sich immer für irgendwas festlegen muss. Ja, Schublade auf, einmal rein, die bleibt dann ein Leben lang zu. Und dem habe ich mich immer entgegengestellt. Also für mich ist Musik insgesamt einfach ein unfassbar reiches Medium. Und ich fühle mich einfach nur als Sänger. Ich fühle mich weder als Jazz-, Pop-, Klassik-, Volks-, Schlagersänger. Ich bin ein Sänger, der viele Interessen hat. Und ich habe über die vielen Jahrzehnte, die es jetzt sind, mich auch immer sehr intensiv mit den unterschiedlichen Genres beschäftigt, so
Ja.
dass ich eigentlich nur sagen kann, das, was ich gerade tue, das gefällt mir am allerbesten.
Und das ist doch auch wirklich ein Geschenk, dass das, was man gern macht oder was, dass das,
Ja,
ja.
ich denke, wir sollten uns alle viel mehr Freiheit gönnen an dieser Stelle. Es ist natürlich
Gerade was
extrem
Kunst
schwer.
angeht, ne?
Ja, aber mittlerweile übertrage ich das aufs ganze Leben. Wir sind ja eine Gesellschaft, die sehr manipuliert, gelabelt ist. Ja, muss immer irgendwas Messbares dahinter stecken, um dann auch eine Qualität noch zu erkennen. Dabei traue ich das jedem Menschen selbst zu erkennen, ob ihm was schmeckt, ob ihm das eine Bier besser als das andere schmeckt, der eine Wein besser als das andere oder auch beim Essen. Und so ist es auch bei der Musik, bei der Kunst im Allgemeinen. Da wird man sehr bevormundet und dagegen habe ich mich immer gewehrt, muss ich sagen. Und das tut mir gut bis heute. Also ich bin sehr zufrieden mit dieser großen Auswahl, die ich mir dazu eigen gemacht habe.
Sehr schön, auf jeden Fall. Wie war es denn für dich, ich sage es mal so, in so einer musikalischen Familie aufzuwachsen? Ich meine, klar, über deinen Vater will man natürlich auch noch sprechen, aber dein Bruder macht auch Musik, das ist da wirklich, ja, was Besonderes. Wie war das für dich so, von klein auf wirklich den ganzen Tag oder sehr viel mit Musik konfrontiert zu sein, aktiv mitzuwirken?
Also grundsätzlich was Wunderschönes, während ich ja sagen darf, zum Glück und habe das wirklich noch in sehr guter Erinnerung, dass die ersten 9 Jahre meines Lebens waren mehr von tatsächlicher Arbeit geprägt, vom Papa und von der Mama. Das war sehr handwerklich orientiert, muss ich mal wirklich jetzt an der Stelle deutlich machen. Da gab es keinen Künstlerruhm oder irgendwie eine Berühmtheit, Popularität. Der Papa hat gekämpft wie verrückt, um Anerkennung zu bekommen
Ja,
und
klar.
die Familie zu ernähren. Und da hat er alle möglichen Berufe gemacht. Und das habe ich sehr früh mitbekommen. Und das hat sich dankenswerterweise bis heute auch so gefestigt, bis zu meinen Kindern und hoffentlich auch zu den Enkelkindern, dass ein Künstlerberuf ist nicht per se dann ein Freifahrtschein, dass man
Ja.
etwas Besonderes ist.
Ja.
Man sollte das Leben immer annehmen, das sind große Herausforderungen. Und der Papa und die Mama haben uns das immer vorgelebt. Natürlich immer mit Musik, immer mit dieser Leichtigkeit,
Ja, klar.
dass etwas Wunderschönes ist, miteinander zu singen. Auch etwas, was mir verloren zu gehen droht, weil gerade Musik Menschen, Kulturen, Menschen unterschiedlicher Neigung zusammenbringen kann, wo man nicht fragt, welcher Religion gehörst du an und so weiter. Und das haben wir früh gelernt und das ist ein unfassbares Gut, was ich, ja, wo, ich bin ja im Grunde in einem lebenslangen Praktikum gewesen und das ist schön.
Es kann nicht jeder sagen, dass es so gerade mit Musik aufwachsen ist, das ist natürlich auch eine tolle Sache. Ich meine, für jeden, der einen Toni gekannt hat oder auch näher gekannt hat, und natürlich gerade auch für dich oder für euch war es natürlich schwer, wenn so ein toller Mensch natürlich geht oder stirbt. Aber hast du das irgendwie gerade als Musiker irgendwie besonders verarbeitet? Ich meine, er war natürlich nicht mehr der Jüngste und war natürlich auch krank, aber ja. Gab es da irgendwie was Besonderes zur Verarbeitung her, gerade wenn man als Musiker?
Also, es ist ja noch sehr frisch,
Ja.
am 16. Februar. Und ich muss sagen, dass ich noch gar nicht so viel Gelegenheit hatte, das zu verarbeiten, weil wir auch da in einer Zeit leben, die nicht immer schön ist. Die Medien machen einen unglaublichen Druck. Sogenannte Freunde machen einen unheimlichen Druck, haben mich besonders. Die Familie belästigt, muss man fast sagen,
Okay.
weil natürlich viele Dinge, die kurz vor dem Tod unseres Vaters und auch danach passiert sind, die nicht in deren Sinne waren oder sind. Und da muss man sehr stabil sein. Also ich komme, glaube ich, erst in so eine richtige Trauerphase, wenn da noch ein paar Monate rum sind. Und musikalisch rette ich mich da auch nicht, weil das ist in dem Fall unser Papa und da geht es überhaupt nicht um Musik, da geht es nur um die Liebe zu diesem Menschen und alles andere. Wir haben das in der Familie sehr gut im Griff und das zeichnet auch die Familie aus und da hat er auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass diese Familie diese Stärke hat, auch damit umzugehen, weil das ist eben dieser komplette Irrtum, dass man denkt, wenn Toni Marshall stirbt, dann stirbt der Künstler Toni Marshall, aber für uns ist nur der Mensch gestorben und nicht der Künstler. Und das verstehen nicht alle.
Ja, das glaube ich, klar. Wie war es für dich generell? Ich habe es ja eben schon angesprochen gehabt, wenn man aufwächst, aber wie war das für dich? Gerade auch im Laufe deines Lebens, gerade mit Papa, mit Bruder, Musik zu machen, war das für dich irgendwas Besonderes oder war es für dich eigentlich normal, weil du damit eigentlich aufgewachsen bist?
Also ich muss dazu sagen, ergänzend, dass unsere Schwester Stella ja auch eine sehr aktive Sängerin ist,
okay,
in verschiedenen
okay.
Chören und unglaublich musikalisch. Also für mich war es nichts Besonderes, weil ich, wie gesagt, ich bin in diesen Künstleralltag, kann man fast sagen, reingewachsen.
Ja, klar.
Und der Papa hat mich sehr früh mitgenommen auf die ganz kleinen Veranstaltungen, Erdbeerfest in Stauffenberg und solche Sachen. Da waren vielleicht dann 10, 15 Leute in einem Lokal, im Nebenzimmer und da hat er dann mit Gitarre gesungen. Das hat mich von Anfang an fasziniert und ich verstehe, wenn Menschen sagen, ja, eine gewisse Nervosität und Lampenfieber gehören zum Job, aber für uns nie.
Weil es war Gewohnheit.
Es war Gewohnheit auf der einen Seite und das, was natürlich durch unseren Papa geprägt, besonders bei mir dann, wir haben das gelernt. Also wir tun ja nur das, was wir können.
Ja.
Und wenn wir jetzt einen Handstand auf der Bühne machen müssen, dann wären wir nervös, dann wäre es was Ungewöhnliches. Aber vor Menschen zu treten, zu singen und diese Liebe auch, dass man gerne Menschen, viele Menschen um sich herum hat, keine Berührungsängste hat und so weiter, das hat mir natürlich enorm geholfen, um meine eigene Karriere zu bauen.
Ich meine, von Toni Marshall war ja auch Marshall ein Künstlername. Wann war bei dir klar, dass du auch den Nachname als Künstlername annimmst?
Das sind schon über 30 Jahre jetzt, 1990, 91 war das. Ich hatte einfach die Schnauze voll, dass man diesen Namen mehr oder weniger als ein Symbol für etwas mit weniger Niveau benutzt hat. Und da ich mich am Anfang in der klassischen Welt bewegt habe, hat man mir das dann zum Nachteil quasi serviert.
Okay.
Und obwohl ich als Mark Hilger mit dem bürgerlichen Namen unterwegs war, und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, ich werde nicht meinen Vater verleugnen, würde nicht so tun, als ob einer der berühmtesten Köpfe des Landes mein Papa ist. Und dann habe ich den Namen angenommen und bin ganz offensiv damit umgegangen und das hat mir sehr geholfen. Man redet ja heute immer von der Suche nach der eigenen Identität.
Ja.
Jetzt muss man wirklich dazu sagen, dass dieser Name, dieser Künstlername so eine unglaubliche Wirkung hat auf die ganze Familie, dass es dann in dem Fall kein Entfliehen mehr gab, als die einzige Flucht nach vorne, die sich mir geboten hat. Und ich meine, es gibt keinen Sinn, dass eine Gesellschaft von irgendjemandem verlangt, dass er seine Herkunft verleugnet. Das ist aber bei uns teilweise so gewesen. Und seither geht es mir eigentlich viel besser als vorher.
Schön. Ich meine, du hast ja schon sehr, sehr viele Auftritte gespielt. Ich meine, da waren sehr große Hallen dabei, da waren aber auch kleinere Locations dabei oder vor allen Dingen auch Kirchen. Was war für dich das Schönste oder die schönste Location? Kann man das irgendwie sagen oder irgendwie was Besonderes?
Nee, ich glaube, das sind immer so die Fragen, die eigentlich dann die man nach einem Klischee beantworten könnte, bevor die Auftritte stattfinden. Also würden Sie gerne mal da singen, würden Sie gerne mal da? Und dann würde ich natürlich sagen, ja, ich würde gerne mal in der Berliner Philharmonie auftreten ich würde gerne mal im Friedrichstadtpalast oder da und da und da. Wenn man das dann gemacht hat, dann merkt man, dass es am Ende die Menschen sind, die diese Atmosphäre und diese wunderbare Aura auch einem Raum schenken. Und natürlich bin ich auch ein bisschen so ein Typ, der sagt, guck mal, wer war hier schon,
ja, klar,
wer hat hier schon gesungen. Aber das hat nichts mit der Größe letztlich zu tun, weil ich habe ja gerade durch Corona auch Schritte in eine Richtung gemacht, die gerade auf Nähe gingen, wo ich habe für zwei Leute gesungen in einer Hotelzimmer-Suite, da standen Flügel, die haben mich dann engagiert. Und ich habe dann für zwei Leute eine Stunde ein Konzert gegeben. Das ist genauso wertvoll wie für viele, viele, viele Menschen, ob das Tausende sind.
Aber die Menschen macht man in dem Moment glücklich.
Und nur darum geht es. Und wirklich, es geht um diesen emotionalen Austausch mit den Menschen. Und da habe ich jetzt natürlich noch ein bisschen Glück gehabt, dass ich jetzt auch schon ein bisschen älter bin und in einer Zeit größer werden durfte, als die Menschen noch zugehört haben.
Ja.
Das ist zunehmend ein Riesenproblem in Konzertsälen, die klingelnden Handys, die Unkonzentriertheit, dieses nicht mehr bereit sein, sich zu öffnen, einer Emotion hinzugeben. Und das hatte ich jetzt während Corona dann wieder in einem besonderen Maße und das war sehr schön.
Mhm. Gibt es denn bei dir vor den Auftritten besondere Rituale, die du machst? Ich meine, klar, die Stimme einsingen oder irgendwas, aber gibt es da was, was du irgendwie Besonderes machst oder mit deinem Pianist oder irgendwie sowas?
Nee. Wir gehen auf die Bühne, wir schauen uns die Bühne an. Es gibt natürlich, wenn sie größere Locations sind und wenn vielleicht eine Band dabei ist oder ein Orchester, dann gibt es einen Soundcheck. Aber ansonsten macht man sich nur vertraut mit den Wegen. Also ich mache mich nur mit der Umgebung letztlich vertraut.
Mhm.
Und dann, da gibt es keine Rituale, weil ich auch erkannt habe, was ein Ritual auch zerstören kann, wenn man es nicht genauso durchführen kann, wie man es vielleicht gewohnt ist.
Okay.
Ja, es gibt ja Dinge, wo man dann sagt, ich muss immer das und das essen oder das und das trinken oder erst den Schuh, dann den Schuh.
Machen viele Künstler.
Ich weiß es. Aber ich möchte mich völlig frei machen von diesen Dingen.
Mhm.
Ich möchte das sind natürlich schöne Geschichten, die auch toll klingen, wenn man die erzählt im Interview oder irgendeine Biografie schreibt. Aber für mich ist das banal, weil ich weiß nicht, ob sich ein Bäckermeister, ob der ein Ritual hat, bevor er in die Backstube geht, oder ob ein Maurer ein Ritual hat.
Der macht halt seine Arbeit.
Der macht seine Arbeit und nichts anderes mache ich auch. Und mit großer Leidenschaft und Freude. Und da möchte ich mich nicht abhängig machen von irgendwelchen Äußerlichkeiten, die es dann am Ende für mich wären.
Und darum geht's.
Ich spreche das niemand ab. Ich freue mich, wenn jemand sein Ritual gefunden hat, um dann entsprechend die Leistung abzurufen. Aber für mich ist das nichts.
Mhm. Du hast auch ein Projekt in deiner Heimatstadt Baden-Baden oder eigentlich, man kann schon sagen, eine Konzertreihe mit dem Titel Mr. M's Jazz Club.
Mhm.
Auch ganz spannend, unterschiedliche Gäste immer da. Erzähl mal da ein bisschen was dazu für die es nicht kennen.
Das gibt es jetzt schon seit 2008 und das findet im Benerseesaal statt, im Kurhaus. Und wir haben etwas Besonderes, wir haben die Bühne gekontert. Also das Ganze findet nicht auf der großen, gewohnten Bühne im Benerseesaal statt, sondern unter der Empore. Und dadurch entsteht diese Club-Atmosphäre.
Mhm.
Wir haben so 400 Sitzplätze an kleinen, runden Tischen, alles in dunkles Rot geleuchtet. Das Licht ist sehr tief, eine Bar dann gegenüber und immer eine tolle Besetzung, die vor der Show schon spielt, eine Stunde, um die Leute einzustimmen.
Mhm.
Und wir haben eine große Nähe. Es ist einfach wunderbar, dass die Leute ganz nah an der Bühne dran sind. Und es gibt bei uns nur Unikate, weil die Besetzungen, die sich da treffen, die haben sich vorher so nie gefunden und wahrscheinlich wird es auch schwer, die in der Konstellation auch danach wieder
so
zusammenzubringen.
So Jam-Session-Charakter fast, ne?
Fast ein Jam-Session-Charakter und ich bin beschenkt, weil da die tollsten Leute schon da waren und wir jetzt im 15. Jahr sind und der Termin für nächstes Jahr steht auch schon, 14. bis 16. März und es ist ein gedanklich ein bisschen ein Schritt in eine Zeit, wo das alles entstanden ist, die Ballrooms, die man aus alten Filmen noch kennt. Und das können wir natürlich in Baden-Baden in dieser fantastischen Umgebung im Kurhaus wunderbar umsetzen.
War wirklich ein besonderes Projekt, wie du schon gesagt hast.
Ja.
Was war auch wirklich, was man zu schätzen wissen sollte, gerade als Künstler und natürlich auch als Besucher. Ne?
Ja, ich denke schon. Also das ist natürlich in Baden-Baden, haben wir das große Glück, dass wir da Partner haben.
Die Struktur hat, klar.
Die Baden-Baden-Events sind unglaublich treue und vertrauensvolle Partner.
Ja.
Die braucht man auch. Ich bin da Impresario, ich darf das Programm gestalten und auf der Bühne jeden Abend die Menschen begrüßen. Stehe auch immer an der großen Treppe, ist mir ganz wichtig. Also jeder Gast wird von mir persönlich begrüßt. Und da sagen die, oh, ist er das, macht doch der nicht. Und wenn die mich dann persönlich ansprechen,
sage
ich...
Das ist wieder die Nähe.
Das ist die Nähe. Und dann sage ich oft, wissen Sie, meine Mutter hat mich so erzogen, dass wenn man Gäste hat, dass man die auch persönlich begrüßt. Mhm. Das hat Mr. Ems, hat wirklich Glamour, hat die große, weite Musikwelt, aber auf einer Nähe, wie man es heute kaum noch, außer in einem richtigen Jazzclub erleben kann.
Coole Sache. Ich meine, du hast schon wirklich mit sehr, sehr vielen Leuten zusammengearbeitet und auf der Bühne gestanden. Gibt es da wirklich jemand oder was Besonderes für dich, wo du sagst, okay, das war jetzt für dich ein persönliches Highlight? Oder ich meine, es gibt es ja bestimmt.
Gibt schon Meilensteine. Ja. Also mit Aretha Franklin zu singen, das hätte ich mir nie erträumt. Dann mit Andrea Bocelli, wieder aus der anderen Musikwelt. Aber auch Leute hier aus Deutschland, mit einem Till Brönner auf der Bühne zu stehen. Ja. Roger Cicero. Das sind Erlebnisse, auch mit einer Mary Rose zu singen. Also das sind, es gibt aus diesen ganzen unterschiedlichen Genres so viele fantastische Persönlichkeiten. Ich möchte keine einzige missen. Ja. Und besonders geprägt hat mich natürlich auch die Freundschaft zu Harry Belafonte, mit dem ich nie gesungen habe, aber ich habe für ihn seine Lieder gesungen. Und das war schon aufregend genug.
Du standest auch jahrelang mit Jay Alexander als Duo Marsha Alexander auf der Bühne und hast da wirklich auch, oder ihr habt da wirklich auch große Erfolge gefeiert und habt da dann, ja, ich glaube, letztes Jahr aufgrund von Corona natürlich die großen Abschiedskonzerte in Uedigheim gegeben. Wieso ging es denn da auseinander? War das vielleicht auch so wie eigentlich eine Ehe, wo man sagen kann, lebt sich mal auseinander? Oder, ja?
Also wir haben vereinbart, dass wir gar nicht drüber reden. Okay. Ich halte mich da auch gerne dran.
Ja, natürlich,
wir haben eine fantastische Zeit und erlebt. Ich habe so viel lernen dürfen in diesen 20 Jahren. Mhm. Als Produzent, als Manager, als Stratege, als Teil, als Sänger des Duos, als Produzent. Das ist einfach eine Zeit, die vorbei ist. Und was mir besser gefällt, ist das Stichwort noch an der Stelle, ist Uedigheim, weil es für mich ja weitergeht in diesem Jahr. Ja, wir haben ja hier dank dir dieses Plakat platzieren dürfen. Und gerade Uedigheim war für uns das Wohnzimmer und ist es für mich immer noch. Und
gerade auch zur Nähe natürlich, zur
natürlich, Bade. Ja, und wir haben ja da im Grunde auch etwas Neues gestaltet, was jetzt schon wieder...
Amusitra heißt es.
Amusitra, ein neu erfundener Name, eine Oase der Künste. Ja, wir werden dann diesen 25. August Musik, Tanz, Poesie und bildende Kunst zusammenführen.
Okay, was, ich meine, du hast dazu gesagt, Musik, Tanz, bildende Kunst, aber was erwartet da einem oder kann man das, ist das eher eine Überraschung?
Ich hoffe, dass es eine Überraschung wird. Ich möchte aber trotzdem alle einladen, dass sie sich dieser Überraschung auch hingeben und nicht, wie man ja heutzutage letztlich konsumiert, dass man immer alles vorher ganz genau weiß. Wir sind mitten in dem kreativen Prozess. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch erst gestern die Zusage von Ralf Bauer bekommen, der für die Poesie, wird noch eine Kollegin von ihm dazukommen, eine Schauspielerin. Wir haben zwei fantastische Tänzer, den Baris Komak und die Bruna Andrade. Er ist Solotänzer am Staatstheater in Karlsruhe und sie bei der Gautier Dance Company in Stuttgart. Dann habe ich eine Sängerin von der Wiener Staatsoper, Christina Bock. Mhm. Alma Naidu, der große aufstrebende Stern am Jazz- und Gesangshimmel. Dann Konstantin Reinfeld, ein unglaublicher Mundharmonikaspieler. Ich zähle ihn zu den Besten der Welt im Moment. Und wir haben Kunstdrachen, fliegende Kunstdrachen. Also jetzt nicht so Drachen, wie wir beide wahrscheinlich kennen, sondern ganz kunstvolle, kreative, eher so in der asiatischen Stilistik zu Hause.
Okay.
Von einer Künstlerin aus Österreich, Anna Rubin. Und so kommen diese Künste alle zusammen. Und wir werden das in den unterschiedlichsten Konstellationen auf der Bühne präsentieren und vor allem das gesamte Areal von Deutschlands größter Freilichtbühne Uedigheim nutzen.
Okay, das klingt wirklich sehr, sehr spannend und vielversprechend. Also
es wird sehr emotional auf jeden Fall. Wir haben tolle Texte ausgesucht und ich weiß auch, dass mein Freund Lars Wolf, der auch viel mit Hell begeistert, zusammen schon in Uedigheim und weltweit auf die Beine gestellt hat, muss man ja sagen. Er wird das Lichtdesign machen. Und also es wird schon ein Spektakel und eine Weltpremiere. Das kann man an der Stelle auch sagen. Weil sowas gab es vorher mit mir in dieser Konstellation auch noch nie.
Super Sache. Ich bin sehr gespannt. Du arbeitest selber auch, nicht nur für dich, oder generell auch als, ja, als Komponist und Produzent. Wie ist denn das bei dir? Wo nimmst du deine Kreativität her und kannst du immer kreativ sein oder brauchst du auch bestimmte Momente, eine bestimmte Stimmung? Weil bei mir, ich bin ja auch Musiker, bei mir muss es eigentlich, ich bin eigentlich nachts, wenn es ganz still ist, wenn ich in mich gekehrt bin, da bin ich kreativ, wenn kein Handy klingelt, wenn alles so ab 0 Uhr ganz ruhig ist. Wie, gibt es da bei dir was Bestimmtes oder
Nee,
ja?
leider nicht. Also ich gönne dir das, dass du dann deine ganz besondere Zeit hast. Also bei mir kommt die Kreativität in ganz unerwarteten Momenten. Und
Okay.
oftmals entsteht die durch ein Gefühl in mir, das ich noch nie mal beschreiben kann. Und dann kriege ich auch einen Trigger. Ja, irgendwas passiert dann um mich herum. Eine Begegnung, vielleicht irgendwie Geräusche oder auch nur Dinge, die man so sieht. Weil die Kreativität ist bei mir ja nicht, dass ich sage, ich bin jetzt nur Komponist. Ich schreibe auch Gedichte seit einiger Zeit und Texte und kreiere ja solche Veranstaltungen wie diese. Und diese Gesamtkunstwerkidee, das ist das, was mich eigentlich beschäftigt. Und das wird ganz stark inspiriert durch die Begegnungen. Also das hat oft mit den Menschen zu tun, mit denen ich dann gerade
Die
auseinandersetze.
Impulse dann.
Absolut.
Ich meine, du hast das gesagt gehabt, kommen wir nochmal zu dem Projekt Amositra zurück, am 25.08. in Ödigheim. Ich meine, klar, derjenige, der die Freilichtbühne kennt, der weiß, ist natürlich ein Riesending, wo man sowas natürlich auch gut spielen kann und sich ja austoben in jegliche
Ja.
Richtung. Aber wird es da vielleicht auch mal mit dem Projekt eine Tour geben oder ist das möglich? Ist da was geplant oder mit unterschiedlichen Elementen oder ist das eher noch in der Kinderschuhe oder?
Also ich bin ja da sehr speziell, was diese Dinge angeht. Ich sehe das nicht auf Tour. Ich sehe das maßgeschneidert für die Volksschauspiele. Das ist wirklich auch für mich ein Herzensprojekt. Ich habe 2001 die erste Kooperation gehabt mit den Ödikamern, damals als Papageno. Und die Geschichte ist auch nicht geheim. Also man hat damals nicht wirklich das Geld gehabt, um uns Marsch und Alexander für die Zauberflöte zu engagieren. Und dann habe ich gesagt, pass auf, dann machen wir Folgendes. Wir bekommen ein Solokonzert. Und so entstand überhaupt mal diese ganzen Jahre Marsch und Alexander als Gastspiel. Die Ödikamer haben das ja jetzt erweitert
Ich
durch
schätze
andere
mit allem
Gastspiele.
Möglichen.
Ja, und deswegen habe ich aber immer Ödikheim im Hinterkopf. Für mich ist ganz wichtig, dass die Identität dieser Bühne bei allem, was da passiert, nicht verloren geht. Und solange ich etwas
Deine
dazu
Heimat
bei,
auch.
ja, ist wirklich, ich liebe die Menschen. Es gibt nichts Schöneres, als dort Backstage zu sein und mit der ganzen Truppe sich immer zu treffen. Leider immer nur ein, zweimal im Jahr. Aber ich habe auch mit den Ötikamern darüber hinaus jetzt einige schöne Dinge erlebt. Ich kam durch diese schreckliche Flut im Ahrtal wieder eine Partnerstadt von Ödikheim in Rathen, die auch mal eine große Flut hatten. Die wiederum haben eine Gemeinde Insul an der Ahr beraten. Und da war ich dann mit dabei, habe für die ein Benefizkonzert dort gemacht, habe bei
Wow.
der Eröffnung der großen Freilichtbühne in Rathen gesungen. Und das ist schon mehr als nur ein Veranstaltungsort für mich. Da stecken meine Emotionen drin. Und deswegen bin ich immer bedacht, jetzt nicht Ödikheim zu nutzen und sage, ich habe jetzt hier was Neues und das mache ich, probiere ich da mal aus. Weil so wie das konzipiert ist, geht es nur in Ödikheim. Und
Ja,
das ist
okay.
ja auch das
Das
Besondere, dass wir,
Einmalige dann auch, ne?
genau, diese Bühne ist einmalig und ich finde, da hat man auch als Künstler so eine gewisse Verantwortung, dann dort was Einmaliges zu machen, was im Übrigen bei Marshall und Alexander genauso war.
Klar.
Wir haben dort Dinge gemacht,
Die man
die wir
nirgends woanders da
nirgends
machen kann.
woanders mehr machen konnte.
Kommt man natürlich auch noch zu einem anderen Projekt. Und zwar, du spielst auch seit, ja, auch kann man sagen, neuesten Theater in Gernsbach oder in Hilbertsau in der alten Turnhalle.
Ja.
Erzähl mal da kurz was dazu.
Also ich habe einen Freund, den Thomas Höhne, ich nenne ihn jetzt mal Intendanten der alten Turnhalle. Er muss da selber mal schmunzeln. Der hat sie vor einigen Jahren umgebaut zu einer Theaterlocation, wo er immer
Auch
wieder
was
vor
ganz Intimes.
ganz intimes, 80 Personen haben da maximal Platz. Die Bühne ist mittendrin, also gibt es kein Entfliehen, weder für Publikum noch für die Akteure. Und ich bin ihm so dankbar, dass er auf die Idee kam, mich zu fragen für ein sehr kredibles Stück Kunst von Jasmina Reza, eines der erfolgreichsten Theaterstücke der letzten 30, 35 Jahre. Und da spiele ich den Serge mit zwei Kollegen, eben dem Thomas Höhne und dem Stefan Roschi, der im Übrigen auch in Ödikheim den Tell gespielt hat im letzten Jahr. Und beides ganz profilierte, großartige Vollprofis. Und da konnte ich natürlich als Neueinsteiger
Viel lernen.
extrem viel lernen. Und ich freue mich jetzt, war ja gerade die letzte Vorstellung mit Kunst, die wird aber im nächsten Jahr weitergehen, die
Okay.
Produktion. Und wir haben ein neues Projekt am Start für den Herbst in einer etwas anderen Besetzung. Der Thomas ist wieder dabei und mehr darf ich noch nicht verraten, aber da wird es bald Neuigkeiten geben.
Bei dir wird es auch nie langweilig, ne?
Nein,
Aber das ist auch
nein,
wichtig. Ich meine,
nein.
du hast eben schon gesagt, wenn wir beim Thema Flut sind, du setzt dich auch sehr viel für den guten Zweck ein, hast da auch dafür die silberne Ehrennadel statt Baden-Baden bekommen. Was sind denn so die Projekte, die du gerade derzeit unterstützt?
Also ich bin Botschafter bei Kinderlachen, das ist ein Verein aus Dortmund. Dann bin ich bei NPH, Nuestro Pequeños Hermanos, das ist eine Institution, die sich um die Kinder in Not in Lateinamerika kümmert, das ist das Büro in Karlsruhe. Mhm. Dann natürlich bei der Lebenshilfe Baden-Baden-Bühl-Aachen, da arbeitet auch meine Schwester, da bin ich immer wieder im Austausch, sehr engen Austausch. Und für die Sterntaler, das ist ein Kinderhospiz in Dudenhofen in der Pfalz.
Okay.
Und darüber hinaus mache ich ganz viel singuläre Geschichten. Also wenn man mich fragt und ich Zeit habe und ich sehe, dass ich auch was bewirken kann, das ist für mich immer ganz wichtig, dann bin ich dabei und helfe, ob das für die Kinderkrebsklinik in Freiburg ist oder Einzelschicksale. Das ist irgendwie für mich eine Selbstverständlichkeit, wenn man so beschenkt wird, gesunde Kinder, gesunde Enkelkinder hat und selbst noch einigermaßen gerade auslaufen kann, dann fühlt sich das unheimlich gut an. Wenn man dann was zurückgeben kann.
Glaube ich. Ich meine, wenn man dich verfolgt oder gerade auch ja, bei Instagram noch verfolgt, dann hat man natürlich gesehen, dass du auch vor ein ukrainefarbener Bart eine Zeit lang getragen hast.
Ein Regenbogenbart.
Achso,
es war ein Regenbogenbart,
ja, genau, ne? Ja. Aber hat sehr viel Aufsehen erregt. Ich fand es auf jeden Fall eine coole Sache. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Also ich bin ja jemand, der immer seinen Mund aufmacht und der sich schon seit Jahrzehnten für Gerechtigkeit, gegen Rassismus, gegen Homophobie und alles Mögliche einsetzt. Und ich habe vor 2 Jahren eine Mahnwache gemacht in Baden-Baden, während Corona im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus, eine Woche nonstop gestreamt, also 24/7. Also ich bin 1-2 Stunden ins Bett, dann hat Ralf Bauer gelesen, aber wir waren immer online und wir haben ganz viele internationale, nationale Gesprächspartner aus unterschiedlichsten Bereichen gehabt. Also Serhan Ates war da, ich habe mit Barbara Becker gesprochen, ich habe mit Ralf Morgenstern gesprochen, mit Kakao, dem ehemaligen Rassismusbeauftragten von der deutschen Fußballnation, vom DFB, und so weiter und so fort. Und in dieser Haltung war ich jetzt die ganze Zeit extrem drin. Ich habe mit Thomas D. ein Video gegen rechts gemacht und so weiter. Und dann sitze ich kurz vor Weihnachten letztes Jahr bei meinem Friseur und es kam ein Freund von ihm dazu und der Bart war entsprechend lang.
Ja.
Und dann sagte der Freund, Mensch, dass wir uns mal kennenlernen, weil mein Bart war weiß.
Ja.
Er war in Saudi-Arabien vor vielen Jahren und hatte da eine Begebenheit mit einem Menschen, der hatte einen orangefarbenen Bart und das war damals eine große Diskussion. Und dann guckt er mich so an und sagt, eigentlich solltest du mal sowas machen. Wie wär's denn mit einem Regenbogenbart? Zugegebenermaßen, damals war die WM in Katar, das ganze Debakel, wie sich alle da, alle Wichtigen plötzlich für mich aus meiner Sicht ganz unwichtig gemacht haben, weil sie sich so unsicher waren, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Es kann immer nur das richtig sein, was man tief im Innersten ehrlich empfindet. Und dann habe ich gesagt, pass auf, es war ein Samstag. Ich gucke mal im Kalender, wie können wir das machen? Ich komme nur, wenn du auch kommst. Der Heiko heißt er, wenn der Heiko auch kommt. Und da waren wir bei meinem Freund Achim Dickieser in Bühl. Und dann hat er mir den Bart gefärbt.
Cool.
Und das habe ich dann bis Heiligabend, bis zu meinem letzten Weihnachtskonzert durchgezogen. Und es hat extrem gut getan. Und ich glaube, auch die Menschen, die ich damit erreichen wollte, die haben es auch verstanden. Und es hat natürlich auch viel Gegenwehr gegeben, ist ja klar.
Ja.
Und das ist auch immer wieder schön, wenn sich Menschen identifizieren, welche Haltung sie haben. Und da konnten sich halt viele nicht zurückhalten. Und
man merkt aber, dass man wahrgenommen wird.
Man wird wahrgenommen, das ist ja klar. Also wenn ich was sage, dann wird das schon in der Regel wahrgenommen und ich genieße das auch. Aber ich nutze es auch, weil ich da auch in der Tradition von Harry Belafonte bin. Wir Künstler haben eine Verantwortung.
Mhm.
Ja, wir haben die Chance, bestimmte Dinge ins richtige Licht zu rücken. Wir haben nicht die Wahrheit gepachtet, aber wir haben die Chance, unsere Haltung öffentlich kundzutun und Menschen damit auch zu konfrontieren. Und das ist mir immer wichtig, auch wenn ich dadurch tatsächlich, wenn ich so einen Bart habe, auch Nachteile bekomme.
Mhm. Super. Also kommen wir auch zu einer Frage. Das ist die letzte Frage, die ist bei jedem gleich auch ganz wichtig bei dir. Was ist für dich Heimat?
Heimat sind tatsächlich die Menschen. Menschen, die mir gegenüber aufgeschlossen sind, die sich mit mir beschäftigen, in erster Linie meine Familie, dann meine engsten Freunde. Und das kann mittlerweile überall auf der Welt sein. Mhm. Weil es nützt mir nichts, wenn ich auf einer wunderschönen Südseeinsel sitze mit Menschen, die mich nicht mögen und ich sie nicht mag. Mhm. Und umgekehrt kann ich auch in einem nüchternen Büro sitzen oder auf dem Amt, wenn da nette Menschen sind oder wie heute, wir haben hier ein wunderbares Gespräch, dann sind für mich das heimatliche Gefühle.
Ja.
Und ich finde es auch ganz großartig, was ihr macht, auch wie es entstanden ist, haben wir kurz vorhin erzählt, was ist los. Da mache ich das nicht von Äußerlichkeiten abhängig, sondern es geht um die Menschen immer. Ja. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt, auch wenn es künstliche Intelligenz gibt, die immer weiter auf dem Vormarsch ist. Also deswegen.
Ich glaube, das war ein gutes Stichwort oder Schlusswort. Wir wünschen dir natürlich weiterhin sehr, sehr viel Spaß natürlich und auch Erfolg und natürlich auch bei den Sachen, die du tust, die du gerne tust, die du auch das Privileg natürlich dafür hast und auch für die Sachen, für den guten Zweck und ganz besonders natürlich auch für das Projekt Amusitra.
Ich muss dir ein Kompliment machen, also die wenigsten sprechen das so schnell richtig aus. Selbst wenn sie es ablesen.
Ja, ablesen muss ich schon.
Ja,
schon,
aber trotzdem. Amusitra. Ja, Amusitra. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das war Marc Marschall bei Was ist los? Hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Ciao. Tschüss.
Ciao.